Zwischenfälle. Hörgeschichte auf Radio Z.
War da was?
Ja, gegenläufige Erinnerungen.
Die Radikalen der alten Frauen.
Der Aufstand gegen die WAA.
Die renitenten Nonnen des Mittelalters. Zwischenfälle.
Hörgeschichte auf Radio Z.
Die beunruhigende Aktualität der Vergangenheit.
Heute Veronica Franco, venezianische Bürgerin und Kurtisane.
Die ganze Welt kommt, um sie zu bewundern, wie ein einzigartiges Wunder der Natur. Sie wird immer schöner, je länger man hier bleibt. Und ohne von Mauerwerk umschlossen und durch Waffen verteidigt zu sein, ist sie sicherer und stärker als jede andere feste Burg.
Die Rede ist von Venedig und es war die Renaissance-Dichterin Veronica Franco, die diese Lobeshymne auf ihre Geburtsstadt verfasst hatte.
Veronica Franco, Bürgerin der Serenissima, so die Bezeichnung für die venezianische Lagunenstadt. Sozial, politisch und intellektuell im öffentlichen Leben Venedigs engagiert. Mutter von 6 Kindern von 6 verschiedenen Vätern. Eine Frau, die in ihrem Testament explizit nichts einer religiösen Einrichtung vermacht und als Kurtisane berühmt ist.
Auf die Welt kam sie im Jahre 1546 als Tochter der alleinerziehenden und mittlerweile verarmten Kurtisane Paula Fracassa, die starb, als ihre Tochter Veronica 24 Jahre zählte. Es war durchaus kein Einzelfall, dass Töchter von ihren eigenen Müttern in das Geschäft als Kurtisane eingeführt wurden. Eine Erfahrung, die Veronikas Haltung und ihr Handeln in ihrem späteren Leben stark prägen sollte.
Sie wurde jung mit dem Arzt Paolo Panizza verheiratet, trennte sich jedoch bald von ihm. Von ihren 6 Kindern starben 3 schon im Kindesalter. Einer der Väter war ein Patrizier, Mitglied der adligen politischen Führungselite Venedigs. Sein Name? Andrea Tron.
Eine Schulausbildung hatte sie nicht. Der Besuch einer Schule war eine Frage des Standes und des Geschlechts. Bekannt ist, dass 1587, noch zu Lebzeiten Veronica Francos, nur 4% der Mädchen und immerhin 26% der Jungen in der steinreichen Stadtrepublik zur Schule gingen.
Und doch gelang es ihr, gesellschaftliches Ansehen zu erlangen und ein zeitweise luxuriöses Auskommen zu haben. Es waren Patrizier und gut situierte Bürger, die sie finanziell unterstützten. In dem patrizischen Dichter Domenico Venier fand sie gar einen Förderer.
Und es war kein geringerer als der venezianische Starmaler Jacopo Tintoretto, der um 1575 Veronica Franco porträtierte. In einem Brief an ihn schrieb sie:
»Ich versichere euch, als ich mein Porträt erblickte, das Werk eurer göttlichen Hand, da schwankte ich ein Weilchen, ob es Malerei sei oder reine Einbildung, die durch irgendeinen Teufelstrug da vor mir aufgeschienen war. Nicht etwa, um mich in mich selbst verliebt zu machen, wie es Narziss geschah. Denn bei Gott, ich halte mich nicht für so schön, dass ich fürchten müsste, für meine eigene Schönheit zu entbrennen.«
Was war das überhaupt genau, eine Kurtisane? Der Begriff Kurtisane tauchte erstmals gegen Ende des 15. Jahrhunderts auf und ein Jahrhundert später wussten alle, was darunter zu verstehen war. Es handelte sich um eine kultivierte, gebildete Frau, die ihren Intellekt mit Erotik und käuflicher Liebe verband.
Nicht umsonst ist Kurtisane die weibliche Form des Cortigiano, des Hofmannes, der in den höflichen Umgangsformen bewandert ist.
Kurtisanen verstanden es zu singen, ein Instrument zu spielen, zu tanzen, zu schreiben und zu dichten. Sie wohnten in vornehmen Apartments, verkehrten in exquisiten Kreisen und hatten Kontakte zu politisch und kulturell einflussreichen Männern. Ihr hoher Grad an Kultiviertheit ließ das Angebot ihrer sexuellen Dienste als weniger unmoralisch erscheinen, zumal die Aufgabe einer Kurtisane sicherlich mehr im sozialen und kulturellen Bereich lag. Eine Kurtisane bot intellektuelle Raffinesse und forderte als Gegenleistung dafür das Mäzenatentum des solventen Freiers.
Heute erklärt sich ein Teil der Geschichtsforschung dieses Phänomen damit, dass die Ansprüche der genusssüchtigen Renaissance-Gesellschaft gestiegen waren, dass ein gehobenes, verwöhntes Publikum nun auf eine entsprechend gebildete Prostituierte bestand, die dem gestiegenen Niveau gewachsen war.
Zweifellos handelte es sich dabei nur um ein männliches Publikum. Die dazugehörigen Gattinnen wurden weiterhin vom öffentlichen Leben ausgeschlossen. Das Kurtisanenwesen der Renaissancezeit war also umgekehrt Ausdruck des gezwungenermaßen zurückgezogenen Lebens der Patrizierin und ihres weit weniger raffinierten Bildungsstandes. So galt es für eine ehrbare Frau als Weise, nur dreimal im Leben das Haus zu verlassen: zur Taufe, zur Hochzeit und zur Beerdigung.
Das Leben der Kurtisane Veronica Franco lässt sich anhand ihrer Testamente erschließen, wovon sie zwei hinterließ, aus den Jahren 1564 und 1570.
Am 10. August 1564, bei der Abfassung ihres ersten Testaments, war sie 18 Jahre alt. Ersichtlich wird hierin der Wunsch, ihre Kinder finanziell abzusichern und für deren Ausbildung sorgen zu wollen. Sie war zu diesem Zeitpunkt schwanger und fürchtete aufgrund der Geburt um ihr Leben.
Doch nicht nur an die leiblichen Kinder, dachte sie, sie unterstützte darüber hinaus auch unvermögende Frauen.
10 Dukaten an Agnesina, die Tochter der Säugamme meines Bruders. Weitere 10 Dukaten an Ginevra, die Tochter meiner Freundin Maddalena. Beide bekommen die Dukaten jeweils, wenn sie heiraten. Der Vater meines Kindes, das ich noch im Leibe trage, trägt die Verantwortung für die Auszahlung.
Ihrem noch zu gebärenden Kind versprach sie eine finanzielle Absicherung.
Egal, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird.
Zuletzt sicherte sie auch ihre Mutter finanziell ab.
Ja, auch für die Mutter sorge ich.
Das zweite Testament verfasste sie am 1. November 1570. Ihre Mutter war gestorben und sie 24 Jahre alt. Die Testamentsvollstrecker stammten nun aus den angesehensten patrizischen und kaufmännischen Familien. Sie hatte unter anderem einen Sohn mit dem bereits genannten, wohlgemerkt verheirateten Patrizier. Das heißt, auch verheiratete Adlige frequentierten Kurtisanen. Ihm, Andrea Tron, übertrug sie im Falle ihres frühen Todes die Verantwortung für ihren gemeinsamen Sohn.
Als weitere NutznießerInnen ihres Testaments nannte sie die enge und erweiterte Familie, denn sie wollte nicht etwa nur ihre eigenen Söhne versorgt wissen, sondern auch die Familie ihres Bruders. So äußerte sie in diesem zweiten Testament den Wunsch, dass wenn die Frau ihres Bruders Girolamo eine Tochter zur Welt brächte, sie Veronica heißen sollte. Dieses Mädchen würde dann alles erben, was sie ihrem Bruder vermacht hatte. Veronica Franco hatte selbst keine Tochter. Für den Fall aber, dass ihr Bruder nur Söhne bekommen sollte, müsse man ihr Erbe gleich unter ihnen aufteilen.
Außerdem sah sie 2 Aussteuern für junge, unbemittelte Frauen vor, und zwar vorzugsweise ehemalige Prostituierte, die ihre Arbeit aufgeben wollten. Sie vermachte etwas
meiner Köchin Agnese, meiner Magd Domicilla, meinem Kindermädchen Katharina, meiner Schwester Marina. Sie lebt in Padua. Alle ihre Schulden sollen bezahlt werden.
Auf die Frage, ob sie irgendetwas einer religiösen Einrichtung vermachen möchte, antwortete sie:
Nein.
Trotz aller Restriktionen, die der venezianische Senat den Frauen auferlegte, so die, dass sie in der Öffentlichkeit nicht das Wort ergreifen durften, dass sie auf den häuslichen Raum begrenzt wurden. Trotz aller dieser Restriktionen verkehrte Veronica Franco in den gelehrten Zirkeln der Stadt und konnte sich hier einen Namen machen.
Durch ihre Verbindung zu diesen privaten gelehrten Akademien hatte sie sich schließlich im Selbststudium einen hohen Bildungsgrad erarbeitet und galt als eine äußerst kultivierte Frau. Zwei literarische Werke hinterließ sie der Nachwelt. Die Terze Rime, eine Sammlung vorwiegend eigener Gedichte, erschienen 1576, und ihre Korrespondenz, die Lettere Familiari a Diversi della Signora Veronica Franco, veröffentlicht im Jahre 1580 im Alter von 34 Jahren.
Als ihr die Publikation ihrer Gedichte gelang, kam sie zu etwas Reichtum. Und schließlich durfte sie sich in dem Ruhm sonnen, dass der angehende französische König Heinrich III. Bei ihr eine Nacht verbrachte.
Kurtisanen unterstanden zwar nicht der strengen moralisierenden Reglementierung einer Familie oder ihres Standes, doch genossen sie dafür nur wenige Freiheiten und Vorteile. Letztendlich stießen auch sie auf große Hindernisse, wollten sie sich entfalten und das womöglich auch noch mit literarischen Ambitionen.
Und das Prekäre an der Sache? Kurtisanen waren immer abhängig von ihrem jeweiligen Gönner und Geldgeber.
So nahm Veronica Franco lange Zeit an der anerkannten Akademie der Patrizierfamilie Venier teil. Die Veniers waren eine der bedeutendsten Familien in der venezianischen Politik und auch in der gelehrten Welt des Patriziats im 16. Jahrhundert. Domenico Venier hatte 1546 aus gesundheitlichen Gründen sein Amt im Senat aufgegeben und war zum Zentrum eines literarischen Gelehrtenzirkels geworden. Er wurde zum prominenten literarischen Förderer Veronikas, ihr Tutor und Mäzen.
Auch sein Neffe Maffio Venier, 4 Jahre jünger als Veronica, verstand sich als Dichter. Die enge Beziehung seines Onkels zu Veronica Franco ertrug er nicht. Sein Spottgedicht auf die angesehene Kurtisane entlarvt seine Eifersucht und Vulgarität. Er kreiert ein ordinäres Wortspiel mit ihrem Namen. Veronica, ver unica puttana. Veronica, die wahre einzige Nutte, und so weiter und so fort.
Als Dichterin konkurrierte sie mit den männlichen Autoren ihrer Zeit um die öffentliche Aufmerksamkeit. Dass Veronica Franco beanspruchte, auf der öffentlichen literarischen Bühne eine Rolle zu spielen, wirkte provokant.
Es waren zahlreiche zeitgenössische Autoren, die angesehene Kurtisanen angriffen. Pietro Aretino durch satirische Dialoge und moralisierende Tiraden, Lorenzo und nochmals Maffio Venier mit frauenfeindlichen Gedichten. Sie bedienten sich dabei geläufigen negativen Darstellungen der venezianischen Kurtisanen im Allgemeinen und Veronica Francos im Besonderen.
Indem sie schreibende Kurtisanen als unmoralisch angriffen, verschleierten sie die Tatsache, dass deren literarische Erfolge bedrohlich für ihre eigene literarische Arbeit sein konnten. Denn ironischerweise verwies ihre Kritik an der Abhängigkeit der Kurtisane vom Geschmack und dem Willen ihres Patrons genau auf die eigenen Probleme, auf die oftmals brutale Behandlung durch ihre eigenen Herren und Gönner.
Diese gekränkten Schreiberlinge sahen sich als doppelte Opfer, als das der konkurrierenden Kurtisane und des Patronatssystems, von dem sie alle abhängig waren.
So lebte auch eine berühmte Veronica Franco als Kurtisane letztendlich in prekärer finanzieller Situation. Sie war abhängig von ihrer jugendlichen Schönheit und ihrer Fähigkeit, sich durch Klugheit und Witz Gönner zu verschaffen. Die Tatsache, dass sie innerhalb Venedigs sehr oft umzog, legt nahe, dass sie immer wieder in finanziellen Schwierigkeiten steckte.
Zu tatsächlichem Wohlstand kam sie wohl nur in dem Jahrzehnt von 1570 bis 1580. Der Tod ihres Gönners und Freundes, nicht Freiers, Domenico Venier im Jahr 1582, führte zu einer abrupten Verschlechterung ihrer Verhältnisse. Immerhin hatte sie zu diesem Zeitpunkt 3 Söhne zu versorgen.
Eitel und töricht ist, wer da glaubt, er könne ohne Kummer und Schmerzen durch dieses sterbliche Leben kommen. in das wir doch bereits weinend eintreten, zum Zeichen dafür, dass wir eine harte und schwierige Wanderschaft beginnen.
Klarsichtig reflektierte Veronika Franco diese Lebensverhältnisse von Frauen. In ihrem Antwortbrief an eine Mutter, die ihre Tochter in das Kurtisanenwesen einführen wollte, spiegelt sich viel von ihrem eigenen, unsicheren, stets bedrohten Kurtisanenalltag wider.
Es ist etwas nur allzu Unglückliches und humanem Sinn allzu Entgegenstehendes, den Körper und das Gemüt einer solchen Knechtschaft zu unterwerfen, dass der bloße Gedanke daran einen schaudern lässt. Sich so vielen als Beute ausliefern. In der ständigen Gefahr, beraubt und ausgeplündert, ja ermordet zu werden. An einem einzigen Tag alles entrissen zu bekommen, was man lange Zeit über erworben hat. Mit so vielen anderen Fairnessen, Beleidigungen und mit grässlichen, ansteckenden Krankheiten. Mit dem Mund eines anderen essen. Mit den Augen eines anderen schlafen. Sich nach dem Willen eines anderen bewegen. Gibt es schlimmeres Elend? Glaubt mir. Und besteht nicht darauf, dass das Fleisch eurer armen Tochter zerstückelt und verschleudert wird und ihr obendrein noch den Schlechter dabei abgebt.
Veronika Frankos Mutter hatte selbst als Prostituierte gearbeitet und ihre Tochter angeleitet. Sie wusste somit, wovon sie sprach. Öffentlich machte sie diesen Brief in der 1580 erschienenen Sammlung Lettere Familiari.
Weil sie diese unsicheren Verhältnisse von Kurtisanen und Prostituierten erkannte, wollte sie Frauen den Ausstieg aus der Prostitution ermöglichen.
In Venedig als großer Handels- und Hafenstadt mit einem hohen Anteil alleinstehender Männer versuchten gezwungenermaßen viele Frauen in der Prostitution ein Auskommen zu finden. Wollten sie dieser Arbeit den Rücken kehren, gab es zu diesem Zweck bereits zwei bestehende Institute in der Inselstadt, die Convertite und die Zitelle. Doch mussten die Frauen bei ihrem Eintritt entweder ein lebenslanges Gelübde der Keuschheit ablegen oder sie durften nur vom Abrutschen in die Prostitution bedroht gewesen sein, nicht jedoch bereits in dem Gewerbe gearbeitet haben. Diese beiden Möglichkeiten waren nicht im Sinne von Veronika Franco.
In einer erhalten gebliebenen, von ihr handschriftlich verfassten Petition an den Senat forderte sie aus diesem Grund die Schaffung einer weiteren, jedoch weltlich ausgerichteten Einrichtung in Venedig, in der Frauen mit sozialen oder familiären Schwierigkeiten vorübergehend eine Unterkunft finden sollten.
Ihr Vorschlag erreichte nie die zuständigen Ämter. Doch der erste Gouverneur der sogenannten Casa del Soccorso, des Hauses zur Unterstützung von Frauen im venezianischen Stadtteil d'Orso Duro, bemächtigte sich des Schreibens und bezog sich in einer offiziellen Bittschrift an den Senat explizit auf die von Veronika Franco ausgearbeiteten Vorstellungen.
So nahm die Einrichtung 1580 die Arbeit auf. Vorübergehende Aufnahme fanden hier ca. 40 ehemalige Prostituierte, die nun darüber meditieren konnten, ob sie in das erwähnte Institut der Convertite eintreten wollten, dem Frauenkloster auf der Giudecca, oder ob sie doch noch einen Mann zum Heiraten finden. Auch der Verbleib im Soccorso oder der Dienst als Magd in einem Patrizierhaushalt waren Perspektiven. Neu war, dass hier auch Frauen einen zeitweiligen Schutzraum fanden, die mit ihren Männern Schwierigkeiten hatten oder von ihnen misshandelt wurden.
Der Soccorso bestand bis zum Ende der Venezianischen Republik 1797 und noch heute kann man an dem Gebäude auf der Fundamenta del Soccorso vorbeispazieren.
Veronika Franco hatte mit ihrer Dichtkunst Zeugnis abgelegt von ihrer Eloquenz und ihrem unkonventionellen Stil. Natürlich ließ sie es an erotischen Anspielungen nicht fehlen. Das gehörte zu den Allüren einer Kurtisane, war sie selbst doch weit davon entfernt, sich tatsächlich körperlich als Prostituierte zu versklaven. Sie verfasste Elegien, dichterische Debatten, Versbriefe, Dialoge und Liebeslyrik. Das folgende Liebesgedicht wurde von Hartmut Köhler aus dem Italienischen übersetzt.
Zur Liebe wollt ihr sehen mich getrieben und glaubtet wohl, ich könnt mit einem Sprung mich mir nichts, dir nichts so in euch verlieben. Für solches rühmt ich mich mit keiner Zung. In Wahrheit wollt ihr fliegen ohne Flügel und hoch hinaus euch schwingen ohne Schwung. Wirklichen Grund wünsch ich für mein Gefühl, und der ist ganz gestellt in euer Ermessen. Zu klagen habt ihr da nicht viel. Der Dank soll das Verdienst dann nicht vergessen. Wollt ihr mir geben, was als hoher Wert mir gilt, für nichts von euch wohl wird bemessen. Es wird der Lohn, den ihr von mir begehrt, danach alsbald zu solchen Höhen steigen, wo Hoffnung und Begehr sich nimmer mehrt. Inniglich hingeschmiegt an eure Seite will Amors Wonnen ich euch Kosten machen, der Wollust wohlerworbene Fertigkeit. Und solche Lust würd ich in euch entfachen, dass froh ihr euch könnt nennen ungemein und stärkere Lieb hernach sollt noch erwachen. So fein und so genussvoll kann ich sein, wo ich mich find mit jemandem im Bette, von dem ich fühl, dass ich ihm lieb erschein. Ich mach's zu des Vergnügen höchster Stätte, und fester zieht sich noch, was unauflöslich den anderen schon band, der Liebe Kette. So unterwiesen weiß ich zu beglücken mein Bettgenoss, dass selbst Apollo lang zurücksteht hinter meinen Meisterstücken und mein Talent für Briefe und Gesang vergisst, wer von mir solche leer erfahren, die Venus erteilt im Überschwang.
Die literarischen Arbeiten Veronica Francos müssen als Reaktion auf die venezianische satirische Tradition gegen Kurtisanen gelesen werden. Eine Tradition, die Frauen lächerlich machte. Veronica Franco schrieb leidenschaftlich für Frauen, die sich nicht selbst verteidigen konnten, und deckte dabei mit Überzeugung literarische, geschlechterspezifische und soziale Ungleichheiten auf.
So dankt der göttlichen Güte, die euch auch hätte in der unreinsten Tiergattung auf die Welt kommen lassen, dass sie euch in der vollkommensten, der menschlichen geschaffen hat. Euch innerhalb dieser das männliche Geschlecht und nicht wie mir das weibliche zugeteilt. Und euch als Heimat unter vielen eine Stadt gewährt hat, die nicht barbarisch ist, nicht knechtisch, vielmehr edel und frei, ja Herrin des Meeres und des schönsten Teils von Europa.
Sprecherinnen waren Nadja Benewitz und Michael Liebler. Jutta Klavun, Lieder Veronica Franco, ihre Stimme. Musikalisch umrahmt wurde der Beitrag von Ergo Fismis, einem Lautenstück von Juan Ambrosio Dalza, einer Orgelfassung der Gagliarda Veneziana von Antonio Gardane, Emily Mervosch und Juliette Walz sangen Arien von Donizetti und Monteverdi und wurden dabei begleitet vom MIT Symphony Orchestra.